Liebe Gemeinde, ich bitte euch, eure Bibel aufzuschlagen im Galaterbrief. Wir wollen heute die Betrachtung dieses wichtigen Briefes des Apostel Paulus fortsetzen. Wir sind im Kapitel 4 und wir werden die Verse 21 bis 31 auslegen. Das ist der letzte Abschnitt von diesem Kapitel 4 im Galaterbrief. Ich möchte diesen Text vorlesen. Paulus spricht: Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine von Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen. Ja, ich habe mir die Stelle nicht ausgesucht. Es passt zu dem heutigen Muttertag. Hier steht, das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak, Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Wir wollen beten, wir bleiben sitzen. O lieber Herr Jesus, hilf uns durch deinen Geist, die Worte zu verstehen, die Paulus hier an uns richtet, nicht nur an die Galater, sondern auch an uns. Worte des Trostes, die mit einer Verheißung verbunden sind, aber auch Worte der Warnung, dass wir nicht auf falsche Wege gehen, wie die Galater damals. Die dachten, sie konnten durch ihre eigenen Errungenschaften dir gefallen. Bewahre uns davor und lass die Kraft und die Herrlichkeit deines Evangeliums leuchten, dass wir erkennen, welchen Segen wir in diesem Evangelium empfangen haben. Amen. Amen. Paulus hat im Kapitel 3 überzeugend aufgezeigt, dass nicht nur Christen durch den Glauben gerechtfertigt wurden, also wir heute, sondern dass selbst Abraham, der zum alten Bund gehört, also zum Alten Testament, sagen wir, nicht genau zum alten Bund, es gibt einen Unterschied, aber wir werden das später sehen, dass Abraham, unser Stammvater, der Stammvater auch der Juden, durch seinen Glauben vor Gott gerecht gemacht wurde. Wurde nicht durch seine Taten, sondern durch seinen Glauben schon gerecht gemacht. Sein Glaube bestand darin, und das ist die Definition von biblischem Glauben. Der biblische Glaube ist nicht nur eine intellektuelle Überzeugung, sondern Glaube ist auch Vertrauen. Sein Glaube, der Glaube Abrahams, bestand darin, dass er Gott vertraute. Er setzte seine Hoffnung ganz auf Gott, sagt Paulus. Und das, genau das, wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Weil er es so glaubte, gab Gott ihm die Verheißung, dass in ihm alle Völker der Erde gesegnet werden sollten. Und wir gehören heute zu diesen Völkern, wir gehören zu diesen Nationen, die den Segen Abraham empfangen haben. Wer also heute glaubt, wie Abraham geglaubt hat, wird auf die gleiche Weise gerechtfertigt, gerecht gesprochen, wie Abraham gerechtfertigt wurde. Gott hat Abraham und seinen Nachkommen dieses Versprechen gegeben, diese Verheißung. Paulus zeigt, dass Jesus Christus der wahre Empfänger der Verheißung ist. Und nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams. Und das ist sehr wichtig, denn wir sind keine leiblichen Nachkommen Abrahams. Denn so können in Jesus Christus alle, die an ihm glauben und in ihm gefunden werden, Abrahams geistliche Kinder und damit Erben mit ihm werden. Diese Anspielung, diese Referenz auf Abraham, die der Apostel Paulus macht, ist wichtig. Denn wie bereits erwähnt, war Abraham auch ein Vorbild für die Juden und auch für die falschen jüdischen Lehrer, die in Galatien tobten. Für sie war Abraham der von Gott Erwählte, der Stammvater Israels und der Erste, der die Beschneidung empfing. Abraham ist eine wichtige Figur im Judentum. Paulus will nun in seiner Argumentation zeigen, dass nicht alle direkten Nachkommen Abrahams die Verheißung erhalten haben, obwohl sie alle beschnitten wurden, sondern nur Isaak, der von Sarah geboren wurde. Und das wussten auch die falschen Lehrer, die sich nur auf Isaak und nicht auf Ismael beriefen. Und das Argument, das Paulus hier vorlegt, hat jedoch die Besonderheit, dass er diejenigen, die unter dem Gesetz sein wollen, mit Ismael und nicht mit Isaak in Verbindung bringt. Abraham hat noch mehr Kinder gehabt, das wissen wir. Er hat nach dem Tod der Sarah noch eine weitere Frau gehabt und von der hat er auch weitere Kinder empfangen. Und wenn Paulus nur die ersten beiden Söhne hier, Ismael und Isaak, erwähnt, so geschieht dies aus Gründen seiner Beweisführung. Er stellt sie einander gegenüber. Was er sagt, ist, dass Ismael aus Abrahams Wunsch entstand, Gottes Versprechen aus eigener Kraft und durch eine Magd erfüllt zu sehen. Abraham hatte eine Verheißung von Gott erhalten und er fragte sich, wann erfüllt sich diese Verheißung? Sehen, dass sie nicht kam, entschied er sich, die Verheißung Gottes aus eigener Kraft zu erfüllen. Isaak hingegen ist der Sohn, der ihm durch ein wahres Wunder geboren wurde. Und dieses Wunder bestand darin, dass obwohl Abraham alle Hoffnung verloren hatte, er war fast 100 Jahre und seine Frau 90. Und Sarah, ja, seine rechtmäßige Frau mit diesem Alter nicht mehr empfängnisfähig war, dass diese Frau Sarah durch die Macht Gottes in ihrem hohen Alter noch einen Sohn gebären konnte. Das ist ein wahres Wunder. Ja, es geht hier um eine biblische Geschichte in diesem Abschnitt. Eine biblische Geschichte. Paulus sagt im Vers 21, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Hört ihr nicht? Damals haben die Menschen nicht die Bibel gelesen, so wie wir heute, sondern sie haben sie gehört. Die Bibel wurde vorgelesen oder gepredigt. Es geht um eine Geschichte. Und wenn Paulus hier das Wort Gesetz verwendet, spielt er mit Worten. Denn das Gesetz ist sowohl das Gesetz des Mose, was wir zum Beispiel aus dem Galaterbrief wohl kennen, aus dem Römerbrief, wenn Paulus diesen Begriff Gesetz verwendet, ist es oft in Bezug auf das mosaische Gesetz, auch speziell auf die 10 Gebote auch. Aber das Gesetz ist auch die 5 Bücher Mose, es ist auch der Pentateuch, die Tora, eine Geschichte, eine Erzählung. Wenn David zum Beispiel im Psalm 119 sagt, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Bezieht er sich hauptsächlich auf das Wort Gottes, nicht so sehr auf die Gebote, sondern insgesamt auf das Wort Gottes, das auch die Gebote enthält, natürlich. Die Galater wollten unter dem Gesetz sein. Das heißt, sie wollten den Anforderungen des Gesetzes, des Mose gehorchen, um vor Gott gerechtfertigt zu werden, von Gott angenommen zu werden. Paulus fordert sie deshalb auf, sorgfältig zu beachten, was das Wort Gottes über die Nachkommen Abrahams sagt. Paulus hat bereits über die Verheißung an Abraham gesprochen und erklärt, dass diese Verheißung, die Abraham empfangen hat, in Jesus Christus ihre Erfüllung findet. Jesus ist aber, und das ist sehr wichtig, Jesus ist der Nachkomme Abrahams durch Isaak. Das Kind, das Abraham und Sarah verheißen wurde. Das Kind des Wunders. Der andere Sohn, Ismael, ist nicht das Kind der Verheißung, sagt uns hier Paulus. Paulus sagt, dass er nach dem Fleisch gezeugt wurde und von einer Sklavin geboren. Wenn Paulus betont, dass Ismael vom Fleisch abstammt, meint er lediglich, dass er das Ergebnis einer menschlichen Entscheidung war. Und nicht eines göttlichen Eingreifens. In Römer Kapitel 9, die Verse 7 und 9 sagt Paulus Folgendes. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Israel ist Jakob. Ne? Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, seine Kinder. Sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Abraham war 75 Jahre alt, als Gott ihm das Versprechen gab. Er sollte ein Nachkommen haben. Er war schon alt mit 75. Das ist nicht anders als heute. Damals war man schon alt mit diesem Alter. Und 10 Jahre später, als er 85 war, war er immer noch ohne Kinder. Und da er nicht länger warten konnte, beschloss er mit Sarahs Zustimmung, man sagt, es ist furchtbar, was Sarah akzeptiert hat hier, aber das war wichtig, weil es um ein Nachkommen ging. Mit Sarahs Zustimmung beschloss er, ein Kind durch seine Magd Hagar zu bekommen. Er bekam dieses Kind im Alter von 86 Jahren. Und er musste noch 13 weiteren Jahre warten, bis Sarah Isaak empfangen konnte. Und diesmal aufgrund von Gottes Eingreifen. Liebe Geschwister, wenn die Bibel sagt, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen, meinen Sie damit, dass vor Gott nicht unsere Leistungen zählen, nicht was wir tun, unsere Errungenschaften, unsere Entscheidungen, sondern die Tatsache, dass wir Gott vertrauen. und mit seinem Handeln rechnen, selbst wenn die Umstände dagegen sprechen. Deshalb ist Abraham ein perfektes Beispiel, ein Vorbild für was biblische Glaube ist. Sicherlich war er eine Zeit lang ungeduldig, aber er konnte bis zum Ende warten und er empfing, was Gott versprochen hatte, aus Glauben. Paulus sieht in der Geschichte dieser zwei Söhne, Ismael und Isaak, einen Sinnbild. Wir lesen hier in der Schlachter zumindest, ist die Rede von einem Sinnbild. Aus dem griechischen Wort, das Paulus in Vers 24 gebraucht, hier sagt er, das hat einen bildlichen Sinn. Das sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das Sagar und so weiter. Und das andere ist ein Bild für das obere Jerusalem, im Neuen Bund. Paulus gebraucht hier ein Wort, was das auf Deutsch das Wort Allegorie gegeben hat. Das Wort Allegorie entsteht aus diesem griechischen Wort hier. Es ist eine Allegorie, sagt er. Paulus will nicht damit sagen, dass die Erzählung, mit der wir hier zu tun haben, eine Geschichte ist, ein Märchen. Nein, das hat eine historische Grundlage. Abraham hat wirklich existiert. Diese Frauen haben wirklich existiert. Sondern was er hier sagen will, ist, dass er aus dieser wahren Geschichte eine Allegorie ableiten möchte. Ein Sinnbild. Wir wollen nun sehen, was eine Allegorie ist und wie sie sich von anderen Dingen unterscheidet, wie zum Beispiel die Metapher oder einem Gleichnis. Wir haben im Neuen Testament oft mit Gleichnissen zu tun. Inwieweit unterscheidet sich die Allegorie von diesen anderen Figuren, der Sprachfiguren? Wir wollen jetzt zuerst sagen, was eine Metapher ist. Eine Metapher, es ist eigentlich ein Bild. Es ist eine Stilfigur, bei der eine Sache durch eine andere bezeichnet wird, die ihr ähnlich ist oder mit ihr ein wesentliches Merkmal teilt. Ich gebe euch ein Beispiel für eine Metapher. David sagt zum Beispiel im Psalm 94, dass Gott wie eine sichere Burg ist. Er sagt nicht, Gott ist eine sichere Burg, sondern Gott ist wie eine sichere Burg. Er ist wie ein Fels, bei dem er Zuflucht findet. Wir verstehen vielleicht heute nicht so sehr, aber damals verstanden die Menschen, was damit gemeint ist. Wer in Israel war und sich manchmal die Felsformationen angeschaut hat, weiß, was David meint damit. Es war damals unmöglich, irgendwelche Krieger, die sich dort verschanzten hatten, einfach zu besiegen. Das will er sagen, Gott ist eine Zuflucht. Bei ihm bin ich in Sicherheit. Das ist eine Metapher. Oder wenn Jesus sagt von sich selbst, dass er der Weinstock ist, ist auch eine Metapher. Das Gleichnis unterscheidet sich von der Metapher dadurch, dass es einen Sachverhalt nicht durch einen einzigen Begriff, wie bei der Metapher, handelt, sondern durch eine bildhafte Erzählung veranschaulicht. Es ist eine komplette Erzählung, die gebraucht wird, um irgendwas zu veranschaulichen. Denken wir zum Beispiel an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist eine ganze Geschichte, die enthält viele Bedeutungen, viele Metaphern, aber es ist eine komplette Geschichte mit verschiedenen Bedeutungen. Der verlorene Sohn hat eine Bedeutung, der ältere Sohn hat auch eine Bedeutung, der Vater ist auch zum Beispiel eine Metapher für Gott. Das ist ein Gleichnis. Was ist dann eine Allegorie? Eine Allegorie ist ein Beispiel, wo etwas mehr Abstrakteres, also etwas Abstraktes zum besseren Verständnis durch ein Sinnbild dargestellt wird. Wir kennen auf Deutsch bestimmte Allegorien, zum Beispiel der Sensenmann. Wofür steht der Sensenmann?
Ein Tod.
Oder Justitia, diese Göttin da mit verbundenen Augen, mit einer Augenbinde, mit einer Waagschale und einem Schwert in den Händen. Was symbolisiert diese Frau? Gericht oder Gerechtigkeit. Ja, das sind Allegorien. Sehen, das ist etwas Abstraktes, der Tod oder ein Konzept oder die Justiz oder die Gerechtigkeit. Und das wird durch ein Bild dargestellt. Es ist schwieriger zu verstehen. Es gibt in der Bibel zahlreiche Allegorien. Wenn wir zum Beispiel bestimmte Bücher des Alten Testaments lesen, ich denke an zum Beispiel das Buch Zacharias, da finden wir sehr viele Allegorien. Auch das Buch der Offenbarung im Neuen Testament ist voll mit Allegorien. Gute Beispiele für Allegorie sind zum Beispiel das Tier, das aus dem Meer kommt. Das ist eine Allegorie. Oder die Hure Babylon, diese Frau, die auf diesem Tier reitet. Das ist auch eine Allegorie. Das sind Konzepte, die durch irgendwelche Bilder veranschaulicht werden. Die Bilder, die Paulus hier in seine Allegorie verwendet, sind die beiden Frauen Abrahams. Zum einen Hagar, seine Magd, und dann Sarah, seine legitime Frau. Wir müssen auch, wenn wir das verstehen wollen, nicht vergessen und uns vor Augen halten, welchen jeweiligen Status, welche Stellung diese beiden Frauen hatten. Hagar war eine Sklavin und Sarah war frei und es war auch die Geliebte Abrahams. In Paulus Denken symbolisieren diese Frauen mehrere Dinge auf einmal. Das macht die Sache noch komplizierter. Zum einen stehen sie für zwei Bünde oder zwei Bündnisse. Den Bund vom Berg Sinai, was mit Israel und Mose abgeschlossen wurde, und den Bund mit Abraham. Sie repräsentieren auch zwei Städte. Das irdische Jerusalem und das himmlische Jerusalem. Wir werden das Thema der zwei Bündnisse in einer anderen Botschaft behandeln, weil es sehr wichtig ist. Und wir werden dann erklären, was ein Bund im biblischen Sinne ist. Ja, oft von Bünden oder Bündnissen. Was ist eigentlich ein Bund? Das werden wir in einer weiteren Predigt sehen. Heute wollen wir uns mit den beiden Städten beschäftigen, auf die in diesem Gleichnis Bezug genommen wird. Das irdische Jerusalem und das himmlische Jerusalem. In Vers 27 zitiert Paulus eine Stelle aus dem Buch Jesaja. Er sagt, denn es steht geschrieben. Was er hier erwähnt, ist ein Zitat aus dem Buch des Propheten Jesaja im Kapitel 54, wo wir lesen: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Worum geht es in diesem Abschnitt im Kapitel 54 vom Buch Jesaja? Zunächst einmal ist es zu beachten, dass dieses Kapitel direkt nach dem Kapitel 53 kommt. Und was ist das Thema vom Jesaja 53? Da ist es die Rede von dem Knecht des Herrn. Und dieser Knecht, sagt uns Jesaja, es ist der Messias, der wird leiden und sein Leben als Schuldopfer geben. Aber indem er das tut, wird er viele Nachkommen sehen. Viele Kinder, könnte man auch sagen. Und er wird auch weiterleben. Er wird seine Tage verlängern. Es ist erstaunlich, weil wir sollen das so verstehen, also er gibt sein Leben, aber er wird weiterleben. ein Hinweis auf die Auferstehung unseres Herrn. Hier im Alten Testament. Eine erstaunliche Stelle hier. Und es geht noch weiter. Wir lesen in diesem Kapitel 53, dass der Knecht des Herrn, nachdem er das getan hat, viele Menschen gerecht machen wird. Und wird seine Beute, so sollen wir auch diese schwierige Stelle verstehen, er wird seine Beute oder sein Gewinn, was er erworben hat durch seine Tat, mit vielen anderen teilen. Das ist wahrscheinlich die beste Übersetzung von dieser Passage hier. Er wird das, was er erworben hat, mit noch weiteren Nachkommen, noch weiteren Kindern teilen. Im Hinblick wahrscheinlich auch auf die Nationen. In Kapitel 54, nach diesem wichtigen Kapitel 53, werden diese Kinder, denn es geht um diese Kinder, um die Nachkommen, die der Knecht des Herrn gerecht machen wird. Diese Kinder werden durch die Stadt Jerusalem die Frau des Herrn repräsentiert oder dargestellt. Diese Frau, sagt uns der Text, war bisher unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder gebären. Und warum ist es so? Warum konnte sie keine Kinder gebären? Der Grund dafür lesen wir drei Kapitel vorher. In Kapitel 51. Dort lesen wir, dass sie bei Gott in Ungnade gefallen ist. Diese Frau des Herrn ist in Ungnade gefallen. Und wir lesen sogar, dass sie den Kelch seines Zornes, den Kelch des Zornes Gottes getrunken hat, wurde gerichtet für ihre Untreue. Es ist nicht so, dass sie damals keine Kinder hatte. Nein, sie hatte schon Kinder, obwohl wir hier im Kapitel 54 lesen, dass sie unfruchtbar war. Es ist, weil diese Kinder für sie eine große Enttäuschung wurden damals. Sie hatte sich auf diese Kinder gefreut, aber diese Kinder waren für sie eine große Enttäuschung. Lesen wir Kapitel 51, Vers 18. Denn da war niemand, der sie leitete von allen Söhnen, die sie geboren hatte. Und niemand, der sie an der Hand führte von allen Söhnen, die sie großgezogen hatte. Dadurch wurden diese Söhne zur Enttäuschung für diese Frau. Sie haben ihr nicht geholfen. Sie haben sie nicht geleitet auf den Wegen des Herrn. Vielleicht ein Bild auf das Volk Israel, auf das untreue Volk Israel und vor allem auf die Leiter des Volkes Israel, die falschen Hirten, die Jerusalem in die Irre geführt haben. Und deshalb erlitt sie auch das Gericht Gottes als Folge ihrer Sünden, ihrer Untreue. Aber das ist ja auch wichtig, dass wir verstehen, warum sie in ihrer Ehe mit Gott, ihrem Ehemann, nicht treu bleiben konnte. Warum konnte sie nicht treu bleiben? Das lag nicht nur an ihren Sünden, sondern auch an den Eigenschaften des Bundes, das zwischen Gott und ihr geschlossen wurde und der einen vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Gesetz verlangte. Die Erwartungen, die an diese Frau gestellt wurden, waren viel zu hoch, dass sie sie erfüllen konnte. Und das Kommen des Knechtes des Herrn verändert alles. Da ist Hoffnung. Durch sein Erlösungswerk wird er nicht nur Jerusalem mit Gott, ihrem Mann, wieder versöhnen. Diese Ehe, die kaputt war, wird durch den Knecht des Herrn wiederhergestellt, wieder in Ordnung gebracht. Sondern diese Ehe wird auch auf eine neue Grundlage gestellt. Es kann neu anfangen, weil eine neue Grundlage da ist. Aus dem alten Jerusalem entsteht ein neues Jerusalem. In Jesaja Kapitel 62 lesen wir diese wunderbaren Verse ab Vers 4, Jesaja 62 ab Vers 4, die Verse 4 und 5. Man wird dich nicht mehr Verlassene nennen und dein Land nicht mehr als Wüste bezeichnen. Die Folge des Gerichts. Sondern man wird dich nennen, meine Lust an ihr. Gott spricht hier, ja. Meine Lust an ihr werde ich haben. Und dein Land Vermählte. Denn der Herr wird Lust an dir haben. Und dein Land wird wieder vermählt sein. Denn wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie sich ein Bräutigam an seine Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Im Neuen Testament wird uns der Herr Jesus Christus als der wahre Bräutigam vorgestellt, dessen Braut die Gemeinde ist. Paulus sagt zum Beispiel den Korinthern in seinem zweiten Brief, Kapitel 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Es ist sehr ähnlich mit dem, was Paulus auch den Galatern sagt, ja, übrigens. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um euch als eine keuche Jungfrau Christus zuzuführen. Und wenn wir lesen, dass Jesus der Bräutigam und die Gemeinde seine Braut ist, ist es entscheidend zu verstehen, dass es sich hierbei nicht um eine Neuheit handelt, die wir nur im Neuen Testament finden, sondern um die Erfüllung der alten Prophetie, Jesaja. Das ist die Erfüllung dieser Prophetie. Wir kommen nun zur praktischen Anwendung. Paulus macht in Vers 28 deutlich, dass alle, die an Christus Jesus glauben, Kinder der Sarah sind und Mitglied des neuen Jerusalems. Vers 28: Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Die Christen gleichen Isaak darin, dass sie, wie uns auch der Apostel Johannes übrigens in dem Vorwort seines Evangeliums sagt, nicht aus dem Blut oder aus dem Willen des Fleisches oder dem Willen des Menschen geboren wurde. Das ist, was er im Vorwort seines Evangeliums sagt. Ja? Wir, die Kinder Gottes, sind nicht aus dem Fleisch. Wir sind nicht aus dem Willen des Fleisches durch eine menschliche Zeugung Kinder Gottes geworden, sondern durch eine übernatürliche Geburt, durch den Geist Gottes. Ein wahres Wunder, so wie bei der Geburt Isaaks. Und somit haben wir die Erfüllung der Verheißung Gottes erlebt. Der Status, die Stellung der Kinder Gottes ist nicht mehr der Status von Sklaven, sondern der von freien Menschen, von Söhnen und Töchtern, wie Paulus am Anfang von Kapitel 4 gezeigt hat. Wir sind frei. Wir sind keine Sklaven mehr. Und weil das so ist, dürfen wir nicht länger wie versklavte Kinder nach veralteten Regeln leben. Diese veralteten Regeln sind nicht mehr für uns. Paulus zieht hier eine weitere Parallele zur Geschichte von Isaak und Ismael, indem er darauf hinweist, dass genauso wie Ismael seinen jüngeren Bruder Isaak verspottete, erinnert euch an die Geschichte, Sarah sah, wie der Sohn der Magd, der Ismael, seinen jüngeren Bruder verspottete und ihn ärgerte. Er verfolgte ihn, sagt Paulus. Und hier zieht Paulus eine Parallele, indem er sagt, dass die Anhänger des Gesetzes diejenigen verfolgen, die in der Freiheit des Evangeliums leben. Und wir dürfen dies nicht nur vordergründig in diesem Sinne sehen, dass zum Beispiel heute orthodoxe Juden messianische Juden verfolgen in Israel, sondern auch als eine Realität, die in der Gemeinde existiert. Einige versuchen in der Gemeinde die Kinder Gottes zu versklaven, indem sie ihnen alle möglichen einschränkenden Regeln auferlegen, anstatt die niedergeschlagenen Seelen mit der befreienden Botschaft des Evangeliums zu trösten. Das ist ein großes Problem heute in der Gemeinde, dass man versucht, statt anhand des Evangeliums Trost zu schenken, entweder die Menschen mit Regeln zu beschäftigen oder dass man ihnen sagt, dass man ihnen irgendwelche Unterhaltung oder irgendwelche anderen psychologischen und therapeutischen Rezepte anbietet, um ihnen die Freiheit zu versprechen. Wie reagiert Paulus auf diese Gefahr? Er zitiert, was Gott Abraham befohlen hat, nachdem Sarah sich beschwerte über den Sohn der Magd. Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Paulus folgert daraus, dass die Galater diejenigen, die ihre christliche Freiheit behindern und gefährden, aus ihren Gemeinden vertreiben sollten. Liebe Geschwister, wir dürfen natürlich nicht daraus schließen, dass wir alle Christen, die zur Gesetzlichkeit neigen, aus der Gemeinde ausschließen sollten. Das ist hier nicht gemeint. Sondern, dass wir zumindest diejenigen nicht tolerieren sollen, die in der Gemeinde aktiv und systematisch versuchen, den Legalismus zu fördern, Gesetzlichkeit auf die Schulter der Christen aufzuerlegen. Ja. Paulus betrachtet den Legalismus, das heißt das Vorantreiben, das Fördern menschlicher Vorstellungen und Errungenschaften im Gegensatz zu dem, was Gott selbst verspricht und tut, als dem Evangelium entgegengesetzt. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen hier. Das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Und das ist eine Form der Sklaverei, fügt er hinzu. Das Evangelium ist deshalb nicht etwas, das wir nur am Anfang des christlichen Lebens brauchen. Nein, das Evangelium ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Und die Gnade muss unser gesamtes Glaubensleben beeinflussen. Es soll die treibende Kraft auch hinter unserer Heiligung sein und nicht die Werke des Fleisches. Paulus geht hier nicht zimperlich mit denen um, die versuchen, anderen ihr Verhalten vorzuschreiben. Er fordert die Christen auf, sich nicht mit ihrem Joch zu unterwerfen. Und Paulus wird in Kapitel 5, das werden wir in einer weiteren Predigt sehen, er wird sagen, ihr habt Christus verloren, wenn ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir sehen, was das für eine Gefahr ist, wenn man sich von der Wahrheit des Evangeliums entfernt. Gott helfe uns auch zu verstehen, wie wichtig das Evangelium ist und dass seine Gnade dadurch darin besteht, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat und dass er uns auch seinen Geist gegeben hat als treibende Kraft für unsere Heiligung. Gott segne uns dabei. Amen.